Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Liebe Zuhörer, zugegeben, bin ein bisschen nervös. Heute ist das erste Mal umgekehrte Situation. Ich darf heute den Lukas Fleischer interviewen. Hallo Lukas.
Hallo Fabian.
Ich hoffe, dir geht's gut.
Soweit. Soweit. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil es ist heute eine sehr chemische Entscheidung und ich bin vom fachlichen Hintergrund Maschinenbauer. Also ich hoffe, du kannst mir mit deinem Verfahrenstechnik-Hintergrund ein bisschen aushelfen, was die chemischen Komponenten angeht.
Gemeinsam werden wir uns da durchkämpfen, das glaube ich schon. Sicher. Ja. Du hast bereits im Vorhinein, wir haben da im Off schon ein bisschen diskutiert, kurz anklingen lassen, es wird heute um wesentliche Merkmale gehen und im vorliegenden Fall um wesentliche Merkmale von einer ja höchst chemischen Erfindung. Lukas, kannst du uns die Erfindung mal darlegen?
Worum es in der Erfindung geht, ist eine Zwei-Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung beziehungsweise ein Verfahren, mit dem man einen Faserverbundwerkstoff herstellen kann, in dem so ein Zwei-Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung eingesetzt werden kann.
Gibt es irgendwelche Anwendungsfälle? Wofür wird das eingesetzt im vorliegenden Fall?
Ich würde sagen, es ist eher ein Hochleistungswerkstoff, weil dieser Faserverbundwerkstoff wird dann in einer Form gepresst und soll wohl irgendwelche besonders guten Eigenschaften aufweisen. Du hast es auch technisch ein bisschen angeschaut, was ist dieser, warum ist es eine Zwei-Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung und welche Vorteile hat das oder was? Worum geht's?
Gemein, den Ball da an mich zu spielen. Ich habe es tatsächlich ein bisschen angeschaut an zwei Komponenten. Wie du richtig gesagt hast, das soll wohl in irgendeine Form gegossen werden. Üblicherweise bestehen solche Zwei-Komponenten-Mischungen aus einer reaktionsfähigen Lösung und aus einer Vernetzung. Wenn die in Kontakt kommen, dann erstarren die relativ schnell. Ich habe jetzt natürlich das Problem, wenn ich eine Form habe mit vielen Verwinkelungen, dann will ich nicht, dass diese Komponenten sofort vernetzen, sondern ich sollte ihnen einmal Zeit geben, dass sie diese Komponenten ausbreiten, bevor die Vernetzungsreaktion geschieht. Und genau das soll, glaube ich, diese Erfindung lösen. Sprich, ich möchte zuerst eine gewisse Ausbreitung der Komponenten haben, bevor die Vernetzungsreaktion entsteht.
Das heißt, für mich als Maschinenbauer quasi, wie wenn ich Stahl in eine Form gieße und nicht möchte, dass es erstarrt, bevor es in die letzten Ecken hineingeronnen ist, ist es da eben die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten von dem Polyurethan, die die Vernetzung und quasi das Erstarren in dem Fall bewirken.
Genau, und das schaffe ich, indem mir gewisse Heterogenität in dieser Mischung beibehalte, zumindest zum Beginn. Ja, soweit ist die Erfindung mal, glaube ich, wenigstens überblicksmäßig verstanden. Sehr oft schauen wir uns das Prüfungsverfahren an. Ich glaube, das ist auch in diesem Fall relevant.
Ja, in dem Fall ist es sogar hochrelevant, weil die Beschwerdeentscheidung, um die es heute geht, ist eine Beschwerde gegen die Zurückweisungsentscheidung einer Prüfungsabteilung. Das heißt, das Prüfungsverfahren ist das einzige Verfahren, das es heute gibt, das wir uns betrachten können.
Ja, so willkommene Abwechslung, würde ich sagen. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir am Anfang. Was wollte denn die Anmelderin geschützt haben?
Die ursprüngliche Anmeldung zielte immer auf diese Zwei-Komponenten-Zusammensetzung als solche ab. Die Patentanmeldung kommt aus dem Jahr 2012. Das heißt, es ist ein sehr langes Prüfungsverfahren gewesen. Ich möchte nicht im Detail auf den gesamten Ablauf eingehen, weil tatsächlich 9 Prüfungsbescheide ergangen sind, wobei erst der 9. dann die Ladung zur mündlichen Verhandlung war. Was vielleicht relevant ist, ist, dass eben die Anmelderin während dieses Prüfungsverfahrens sehr oft versucht hat, neue Merkmale aufzunehmen und auch diesen Anspruch umgestaltet hat, sodass die relevante Fassung jetzt auf eben dieses Verfahren abgestellt ist und nicht mehr auf die Zusammensetzung als solche.
Okay, also zuerst Schutz auf die Zwei-Komponenten-Zusammensetzung, da war die Anmelderin nicht erfolgreich.
Genau, und im Prüfungsverfahren wurden dann eben verschiedene Varianten versucht, um Merkmale aus der Beschreibung und aus den Ansprüchen, aus den abhängigen Ansprüchen in den unabhängigen Anspruch einzufügen. Und das hat verschiedenste Widerstandsbewegungen durch die Prüfungsabteilung.
Also ja, du hast gesagt 9 Bescheide, oder?
9 Bescheide, ja.
Was gibt's denn da, das mit Hilfe von 9 Bescheiden abgeklärt werden muss?
Sehr viele Sachen. Also, ja. Es wurde mangelnde Neuheit diskutiert. Es wurde mangelnde Klarheit diskutiert und der vielleicht für das spätere Verfahren oder für den Aspekt, über den wir nachher reden werden, relevanteste Verfahrensschritt war eine Einwendung Dritter, die ungefähr beim dritten oder vierten Amtsbescheid eingereicht worden ist. Und dort wurde argumentiert, dass ein Merkmal, das inzwischen in den Anspruch aufgenommen worden ist, nämlich das besagt, dass die vernetzte Zusammensetzung eine Glasübergangstemperatur über 60 Grad gemessen mit einer ISO-Norm aufweist, dass das nicht ausführbar sei, weil eben in der Anmeldung nicht ausreichend offenbart sei, wie man diese Glasübergangstemperatur einstellen kann.
Also es war auch nicht in der Beschreibung offenbart, wie das funktioniert.
Es gab schon eine relativ genaue Beschreibung, welches Verhältnis von welchen Bestandteilen der Zusammensetzung man verändern muss, um den Vernetzungsgrad und die Glasübergangstemperatur einzustellen. Weil sozusagen durch der Vernetzungsgrad im direkten Zusammenhang mit der Glasübergangstemperatur steht, so wie ich das verstanden habe.
Dann verstehe aber ich den Einwand nicht ganz, weil wenn es in der Beschreibung steht, wie es funktioniert, was ist denn dann das Problem?
Eine gute Frage. Die Prüfungsabteilung hat den Einwand aufgegriffen und hat ihn aber umgestellt. Die Prüfungsabteilung hat dann diesen Einwand zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren aufgegriffen und hat gesagt, dass der Anspruch unklar sei, weil wesentliche Merkmale fehlen.
Wir haben jetzt doch schon einige Male den Begriff wesentliches Merkmal erwähnt. Ist ja offenbar ein Begriff, woran sich die Prüfungsabteilung stößt. Was versteht denn die Prüfungsabteilung darunter und warum stößt sie sich daran?
Die Prüfungsabteilung verwendet da den Begriff der essentiellen Merkmale, meint aber wohl diese wesentlichen Merkmale. Die wesentlichen Merkmale werden durch die Rechtsprechung definiert und kommen eigentlich aus der Regel 43 Absatz 3. Das ist die Regel, die sagt, dass unabhängige Ansprüche alle wesentlichen Merkmale enthalten müssen. Und darauf stützt sich die Prüfungsabteilung im Zusammenhang eben mit dieser Glasübergangstemperatur von 60 Grad. Im Rahmen des Prüfungsverfahrens wurden da viele Argumente vorgebracht und so hat die Anmelderin zum Beispiel versucht, diese zwei Komponenten, aus denen die Polyurethan-Zusammensetzung besteht, ins Spiel zu bringen und sagt, einmal sind das Polyole und die können die Vernetzungsdichte beeinflussen und die Vernetzungsdichte, die hat dann auch einen Einfluss auf die Glasübergangstemperatur oder aber, dass eben die Funktionalität der Isocyanatkomponente einen Einfluss auf die Vernetzungsdichte und damit auf die Härte und die Sprödigkeit von Polyurethanen hat. Und damit sagt die Prüfungsabteilung, ja, welchen Einfluss und warum steht er nicht im Anspruch? Das müsste doch eigentlich im Anspruch stehen.
Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ein bisschen schwingt da meines Erachtens so die Ausführbarkeit mit. Macht denn die Prüfungsabteilung jetzt eben diese mangelnde Ausführbarkeit geltend?
Nein, also die Prüfungsabteilung weist den Hauptantrag alleine basierend auf dem Artikel 84, also auf mangelnder Klarheit, zurück, sagt, dass diese essentiellen Merkmale nach Regel 43 fehlen und meint damit den zweiten Satz von Artikel 84, der eben sagt, dass die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen. Das muss wohl die Gangart sein, die die Prüfungsabteilung hier anstrebt. Und das ist ja ein schmaler Grat zwischen der Ausführbarkeit nach Artikel 83 und der Stützung durch die Beschreibung, die in Artikel 84 gefordert ist, über den schon vortrefflich gestritten worden ist.
Es ist in dem Fall ganz witzig, meiner Meinung nach, weil üblicherweise kennt man es ja genau, zum Beispiel in Einsprüchen umgekehrt. Man versucht, die Klarheitseinwände in mangelnde Ausführbarkeitseinwände zu verstecken. Da war es jetzt wohl ein bisschen umgekehrt. Interessant.
Ja, weil es wahrscheinlich einfacher zu begründen ist. Bei der Ausführbarkeit muss man sich sehr im Detail mit der Erfindung beschäftigen. Bei der mangelnden Klarheit kann man einfach sagen, es ist unklar.
Ja, okay. Das heißt, konsequenterweise wurde die Anmeldung dann zurückgewiesen.
Genau, es gab dann eben diese mündliche Verhandlung. Dort wurde die Klarheit oder die mangelnde Klarheit aufgrund von diesen fehlenden essentiellen Merkmalen diskutiert. Es gab dann auch noch eine Reihe von Hilfsanträgen, wo eben versucht worden ist, diese Mängel auszuräumen. Und dort hat die Prüfungsabteilung mangelnde Neuheit argumentiert gegenüber recherchierten Dokumenten, die sich im Verfahren befunden haben oder eben durch die Einwendungen Dritter ins Verfahren eingebracht worden sind. Das heißt, wir haben einen Zurückweisungsbeschluss durch die Prüfungsabteilung.
Also im Ergebnis haben wir eine Zurückweisung der Patentanmeldung und wahrscheinlich unglückliche Anmelderin, Das heißt, sie hat dann Beschwerde eingelegt. Und jetzt wird uns allen natürlich interessieren, was die Beschwerdekammer zu dieser wahrscheinlich umstrittenen Meinung der Prüfungsabteilung gesagt hat.
Vielleicht starten wir mit dem Orientierungssatz, den die Beschwerdekammer uns mitgegeben hat.
Was war der?
Und die Beschwerdekammer ist nämlich im Endeffekt zum Schluss gekommen, das wesentliche Merkmal der Findung gemäß Regel 43 Absatz 3 diejenigen sind, die der Anmelder als wesentlich für den beantragten Patentschutz ansieht und nicht diejenigen, die die Prüfungsabteilung als ausreichend erachtet, um materiell-rechtliche Erfordernisse zu erfüllen.
Ich leite daraus mal ab, dass die Prüfungsabteilung außerhalb ihrer Kompetenz gearbeitet hat.
Ganz genau. Also die Beschwerdekammer hat sich hier sehr kritisch damit auseinandergesetzt, wie die bisherige Rechtsprechung war zu diesen wesentlichen Merkmalen und ist dann eben zu einer gegenteiligen Auffassung gekommen. Wie hat sie das gemacht? Sie hat sich die alte Rechtsprechung angeschaut. Dort gibt es eben Rechtsprechung aus den 90er Jahren, zum Beispiel die T409 aus 91, die eben tatsächlich so einen materiell-rechtlichen Aspekt in der Klarheit sieht und in den wesentlichen Merkmalen, hat aber auch jüngere Rechtsprechung bearbeitet, zum Beispiel die Entscheidung T1020 aus 03, die tatsächlich eher das Erfordernis der Stützung der Ansprüche als formale Frage betrachtet.
Okay, danke. Dafür kannst du vielleicht kurz mal mir erklären, was der Unterschied ist, ob man das jetzt materiell-rechtlich sieht oder rein formell?
In dieser älteren Rechtsprechungslinie wurde so eine die Parallelität, die wir vorher schon angerissen haben, zwischen Artikel 83 und Artikel 84, also zwischen der Ausführbarkeit und der Klarheit angezogen und wurde hier sozusagen als materiell-rechtliches Erfordernis für den Patentanspruch definiert, das dann sozusagen ausführbar sein muss. Und wenn halt wesentliche Merkmale fehlen, dann wäre das ein Klarheitsmangel, also wesentliche Merkmale, die der Fachmann braucht, um diese Erfindung abzugrenzen vom Stand der Technik.
Also man hat es eigentlich der Prüfungsabteilung leicht gemacht, hat gesagt, hey, wenn es nicht ausführbar ist, dann kannst du den Klarheitseinwand bringen, kein Problem, you're good to go.
Jein, weil die mangelnde Ausführbarkeit ist natürlich ein Wurzelproblem. Das heißt, wenn es nicht ausführbar ist, dann kann ich es wahrscheinlich nicht retten. Wenn es nur ein Klarheitsmangel ist, dann könnte ich ja diese Merkmale, die in der Beschreibung vorhanden sind, einfach in den Anspruch aufnehmen, um den Klarheitsmangel zu beseitigen. Also da sagt er nur, es gibt Merkmale, die wesentlich sind, aber die fehlen im Anspruch, aber nicht die fehlen in der gesamten Anmeldung.
Okay, so habe ich es auch verstanden, ja.
Und ausgehend von dieser jüngeren Rechtsprechung, die das eher als formalen Aspekt gesehen hat, hat sich diese Beschwerdekammer jetzt auch noch die G3 aus 14 angeschaut, wo es ja um die Klarheit im Einspruchsverfahren gegangen ist und hat auch aus dieser Entscheidung abgeleitet, dass es bei der Stützung der Ansprüche durch die Beschreibung wohl eher um einen formalen Aspekt geht. Also dass es wohl, auch wenn die Beschwerdekammer es nicht so deutlich sagt, reicht, wenn die wortwörtlich gestützt sind, wenn ich die Ansprüche in die Beschreibung kopiere, dann habe ich die Ansprüche gestützt durch die Beschreibung.
Okay, das heißt, ich habe dann die Box.
Genau, das formale Erfordernis ist erfüllt. Also
ich brauch keine Angst haben mehr von diesen Einwand von der Prüfungsabteilung. Okay.
Die Beschwerdekammer hat sich auch angeschaut, wo dieser Begriff der wesentlichen Merkmale herkommt. Das haben wir vorher schon erwähnt, das ist die Regel 43 EPÜ, die den Form und Inhalt der Patentansprüche regelt. Und diese wesentlichen Merkmale kommen eigentlich nur in Absatz 3 vor, wo eben drin steht, dass der unabhängige Patentanspruch die wesentlichen Merkmale der Erfindung wiedergeben muss, die sich auf die Erfindung beziehen. Und nachdem alle anderen Aspekte, zum Beispiel, dass man abhängige Ansprüche formulieren kann oder dass ich nur eine Sorte oder nicht mehrere verschiedene unabhängige Ansprüche derselben Kategorie außer in Ausnahmefällen aufstellen darf. Auch das sind nur Formalkriterien und die haben eigentlich keinen materiell-rechtlichen Aspekt. Die regeln nur, wie muss denn so ein Anspruch ausschauen?
Ja, ich glaube, du hast uns jetzt recht anschaulich die materiell-rechtlich, auch die formale Interpretation veranschaulicht. Aber wofür hat sich denn jetzt die Beschwerdekammer entschieden? Für welche Linie?
Die Beschwerdekammer ist dann zum Schluss gelangt, dass es die formale Variante ist, die hier ausschlaggebend ist, dass also der Artikel 84 und die Stützung durch die Beschreibung alleine als formale Anforderungen zu sehen sind und dass eben keine materiell-rechtlichen Anforderungen an den Patentanspruch gestellt werden dürfen, basierend auf dem Artikel 84 und der Regel 43 Absatz 3.
Was hat die Beschwerdekammer in weiterer Folge gemacht?
Die Beschwerdekammer hat dann ihre Prüfungsbefugnis ausgeführt und hat das Verfahren an sich gezogen und hat im nächsten Schritt festgestellt, dass sie der Auffassung ist, dass diese materiellrechtliche Komponente, die die Prüfungsabteilung hier gestört hat, eigentlich ein versteckter Mangel an Ausführbarkeit war. Und hat halt im ersten Schritt jetzt überprüft, ist denn diese Erfindung ausführbar?
Du hast, glaube ich, eingangs erwähnt, es ist in der Beschreibung gestanden, wie die Glastemperatur zustande kommen kann. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dann in Wahrheit kein Ausführbarkeitsproblem sein kann.
Ganz genau. Also das hat sich die Kammer relativ genau angeschaut und hat eben festgestellt, die Fachperson weiß eben, dass diese Glasübergangstemperatur über die Auswahl von den Polyol- und den Polyisocyanat-Komponenten oder die Vernetzungsdichte beeinflusst werden kann und wäre dann auch durch mehrere Versuche oder wenige Versuche in der Lage, eine Zusammensetzung zu finden, basierend auf der Offenbarung und den Beispielen, die hier offenbart worden sind, um eben zu einer Glasübergangstemperatur von über 60 Grad zu gelangen.
Das Problem gelöst, nächster Schritt, Erteilung?
So einfach ist es nicht. Sie hat noch andere Aspekte der Ausführbarkeit betrachtet, weil dieser Anspruch sehr viele verschiedene Messmethoden und Eigenschaften und Parameter definiert hat und ist aber im Endeffekt zum Schluss gekommen, dass die Erfordernisse des Artikel 83 erfüllt sind.
Also nochmal, nächster Schritt der Teilung, oder?
Der nächste Schritt war dann die Prüfung der Neuheit, weil das war der Zurückweisungsgrund für die Hilfsanträge und die Prüfungsabteilung war ja der Ansicht, dass alle Merkmale durch diese Standardtechnikdokumente gezeigt sind und die Beschwerdekammer hat sich diese Dokument im Detail angeschaut, ist aber zum Schluss gekommen, dass die Prüfungsabteilung auch hier ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, denn sie hat an mehreren Stellen für Merkmale postuliert, dass dieses Merkmal fachüblich sei, zwar nicht offenbart ist, aber trotzdem nicht neu ist.
So wie gelernt, Neuheit ist dumm, das ist, wenn es nicht darstellt, dann ist es de facto nicht neuheitsschädlich.
Ganz genau so ist es. Also die implizite Offenbarung, die ist sehr schwierig beim Europäischen Patentamt und hier kommt die Beschwerdekammer, glaube ich, richtigerweise zum Schluss, dass wenn nicht alle Merkmale unmittelbar und eindeutig offenbart sind, dann ist es neu.
Wir sind neu. Die Beschwerdekammer hat quasi die Prüfung übernommen. Jetzt würde mich wirklich interessieren, hat sich die Beschwerdekammer über die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auch getraut?
Natürlich nicht.
Ja, Klassiker, ne?
Wäre auch wirklich nicht fair, weil es zum ersten Mal jetzt in der zweiten Instanz diskutiert worden wäre. Die Beschwerdekammer hat eben an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen mit den Feststellungen, welche Unterscheidungsmerkmale zu den unterschiedlichen relevanten Standardtechnikdokumenten bestehen.
Ist von der Prüfungsabteilung natürlich akzeptiert worden?
Muss.
So ist es.
Ja, Sie sind da chancenlos, das EPÜ sagt, Sie sind gebunden an die Entscheidung der Beschwerdekammer und wir sind jetzt eben zurück im Verfahren vor der Prüfungsabteilung.
Nach wie vielen Jahren?
Jetzt sind wir gleich bei 13 Jahren oder so.
Nett.
Und hier gibt es jetzt auch schon einen Prüfungsbescheid und dort hält die Prüfungsabteilung fest, dass für diese beiden Unterscheidungsmerkmale in der Anmeldung keine technische Wirkung offenbart ist und deswegen ist es nicht erfinderisch.
Höre ich heute auch nicht zum ersten Mal. Ist ein bisschen eine komische Argumentation, würde ich meinen.
Wir werden sehen, vielleicht gibt es eine Fortsetzung vom Podcast, falls das noch einmal in die Instanz hochgeht.
Würde mich tatsächlich interessieren.
Wir werden das auf alle Fälle im Auge behalten.
Ja, ich glaube, die Anmelderin ist schon sehr bereit für ihre Anmeldung zu kämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so eine Argumentation auf sich sitzen lässt. Okay, Lukas, eingangs haben wir ja mit dem Orientierungssatz begonnen. Ich glaube, es wäre jetzt durchaus nochmal als kleiner Recap sinnvoll, dass wir vielleicht den nochmal wiederholen.
Genau, also der Sukkus der Entscheidung, der Orientierungssatz, den die Beschwerdekammer uns mitgegeben hat, ist der, dass der Anmelder die wesentlichen Merkmale definiert und nicht die Prüfungsabteilung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in der Breite immer zutreffend ist, weil ein kleiner Nebenstrang der Argumentation war schon, dass sozusagen es keinen Widerspruch geben darf zwischen der Beschreibung und den Ansprüchen. Ich könnte mir also vorstellen, dass dieser klassische Fall, dass ein Merkmal, das aus der Beschreibung geschöpft ist und da steht, das muss zwingend noch ein anderes Merkmal enthalten, dass das vielleicht noch immer ein Klarheitsproblem darstellt, wenn es halt hier eine Differenz zwischen dem Anspruch und der Beschreibung gibt. Man könnte natürlich aber auch argumentieren, dass das dann eine Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung und damit eine Zwischenverallgemeinerung ist und damit kein Klarheitsproblem.
Sehe ich sehr ähnlich. Das heißt, Aber grundsätzlich zurück zum Leitsatz, also der fleischische Zusatz zum Leitsatz wäre, die Anmelderin und nicht die Prüfungsabteilung bestimmt die wesentlichen Merkmale, zumindest dann, wenn es keine Widersprüche mit der Beschreibung gibt.
Genau, so würde ich das vielleicht einschränken. Aber es bleibt natürlich offen, wie die Beschwerdekammern das aufnehmen und auch, ob sie diese Entscheidung in die Prüfungsrichtlinie des Europäischen Patentamts schaffen, weil sonst ist es halt eine Einzelfallentscheidung, an die die Prüfungsabteilung nicht gebunden ist.
Also nachdem die Anmelderin also diese Sorge bezüglich der wesentlichen Merkmale los ist, dürfen wir gespannt sein, wie es mit der erfinderischen Tätigkeit weitergeht. Die vorläufige Meinung der Prüfungsabteilung schaut ja nicht so rosig aus. Aber ich glaube, Lukas, du wirst uns diesbezüglich auf den Laufenden halten.
Ja, vielen Dank, Fabian. Ich werde natürlich den Akt überwachen. Und wenn es hier was Neues gibt, dann werden wir im Podcast noch einmal drüber sprechen.
Gut, dann bleibt uns nur mehr zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, Lukas.
Bis zum nächsten Mal, Fabian.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.